Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag bei Organizing Thoughts. Ein Podcast über die Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen und unsere Gedanken dazu organisieren. Organizing Thoughts ist eine Serie der LEA-Podcast-Reihe. In diesem Podcast darf ich, Aaron Scheer, LEA-Berater und Gruppendynamiker, Gäste aus der Welt der Organisationsentwicklung zu mir nach Hause in Wien einladen, um gemeinsam über ihre Themen, die sie beschäftigen, mehr zu erfahren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ich, den Podcast weiter zu empfehlen, zu abonnieren und uns auf LinkedIn zu folgen, um nie eine neue Episode zu verpassen. Willkommen bei Organizing Thoughts. Heute freue ich mich sehr, meinen Gast Nina Halder-Schüssel begrüßen zu dürfen. Nina ist Organisationsberaterin, Lehrtrainerin der Gruppendynamik, Trainerin und Moderatorin. Zusätzlich ist Nina Halder-Schüssel unter dem Namen Nina Blum als Schauspielerin bekannt. Sie ist Intendantin des Sommertheaters Rosenburg und Gründerin sowie Regisseurin des Märchensommer Niederösterreich. Liebe Nina, willkommen bei Organizing Thoughts.
Hallo, danke für die Einladung.
Die erste Frage, die mich bei deiner Vita beschäftigt, ist, dass es so wirkt, als ob du diese zwei Wege parallel gegangen bist. Der Schauspielerin, der Kunstschaffenden und der Organisationsberatung. Und ich finde immer spannend, dass halt Organisationsberaterinnen und Berater so eigene Biografien haben und Werdegänge. Könntest du vielleicht deinen kurz beschreiben, wie bist du in diese beiden Welten so weit gekommen, dass du heute hier bei mir sitzt?
Ja, gerne. Also ganz parallel würde ich nicht sagen, aber dann doch über die meisten Strecken parallel. Also begonnen habe ich schon mit meinem Studium der Psychologie in Wien und auch in Barcelona, wo ich eigentlich sehr früh mich dann auf diesen Bereich Wirtschaftspsychologie spezialisiert habe. Bin dann auch in sehr jungen Jahren, mit 21, zur Gruppendynamik gekommen, habe dort wirklich Feuer gefangen. Mich hat das total fasziniert. Ich fand das unglaublich spannend, dieser Blick auf Gruppe. In der Psychologie hat man doch eher diesen Personenblick. Und plötzlich habe ich das so interessant gefunden, diese Dynamiken von Gruppen, von Systemen näher zu erforschen. Mir hat dann mein Studium eigentlich großen Spaß gemacht. Ich habe da sehr schnell studiert, war dann Personalentwicklerin ein paar Jahre in einem französischen Computerkonzern und habe mich dann sehr früh eigentlich, das hat ein bisschen was mit meiner Grundprägung zu tun, ich habe eine hohe Freiheitsliebe und habe mich dann mit 28 selbstständig gemacht als Organisationsberaterin und Trainerin und parallel aber auch mit einer Schauspielschule begonnen. Ja. Also das heißt, es war irgendwie so, einerseits habe ich in diesem ersten Beruf meine Selbstständigkeit gestartet und gleichzeitig auch einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen, habe dann die Schauspielschule Kraus gemacht, ja, und bin dann sozusagen parallel, ja, habe ich einfach diese Selbstständigkeit begonnen. Am Anfang habe ich sehr viel zum Thema Leadership gemacht, Führungskräfteentwicklungsprogramme, das mache ich bis heute. Hatte da sehr wohl auch Organisationen wie die Connector, wo ich da als Junior-Trainerin, Consultant dabei war, viel gelernt habe und bin aber auch in diese Schauspielwelt eingetaucht, was schon sehr, sehr unterschiedliche Systeme sind, würde ich mal sagen, Welten sind.
Ich finde das spannend, dass du sagst, mit 28 war dieser, also mit einem gewissen Bedürfnis nach Freiheit vielleicht auch, aber dass du irgendwie zum einen ins kalte Wasser der Selbstständigkeit gesprungen bist und dass dir nicht zu kalt genug war, irgendwie zu erfrischend genug war, weil, also was war bei dir der Auslöser nach, was sich für mich anhört, irgendwie Wirtschaftspsychologie und dann gehe ich in die Personalentwicklung, das hat noch irgendwie Anzeichen von sowas wie einem geraden Weg.
Und seriös,
dann
ne?
Irgendwo ja. Seriös. Und dann mit 28 diese doppelte, nein, ich will das.
Ja, also ich glaube ein Jahr früher, es war glaube ich nicht ganz zeitgleich, ich habe Schauspielschule dann ein bisschen früher gestartet und die Selbstständigkeit glaube ich dann so ein gutes Jahr später, aber es war trotzdem relativ parallel. Ich glaube, ich hatte immer Lust, auch künstlerisch tätig zu sein. Ich habe in meiner Schulzeit sehr viel inszeniert, interessanterweise. gar nicht, also auch gespielt, aber vor allem auch viel Regie geführt. Und es war für mich so durchaus auch möglich, die Vorstellung, ich probiere es am Reinhardt-Seminar für die Regieklasse. Das hätte mich damals genauso interessiert wie Psychologie. Dann war es halt die Psychologie und irgendwie kam dann dieses Bedürfnis, auch künstlerisch mich auszudrücken, einfach stark wieder. Habe dann schon während ich Personalentwicklerin war, bei so einer Impro-Theatergruppe einfach wieder gespielt. Ja, und so ist es irgendwie entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich war eh immer, eben wie gesagt, ich habe sehr schnell studiert, es war sehr geradlinig und eigentlich hatte ich dann den Eindruck, jetzt ist einmal Zeit für Umwege. Ja? Mhm. Bisher war Leistung und irgendwie da so durchzugleiten ein hohes Gut und plötzlich habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es anders, ja? Jetzt ist es irgendwie Zeit für einen Musterwechsel. Und diese Schauspielschule war in erster Linie für mich als Mensch total wichtig. Ja? Also ich habe dort einfach sehr viel für mich mitnehmen können, so zum Thema Selbstausdruck, Präsenz. Das sind ja auch alles Qualitäten, die man in der Trainer- und Beraterinnenrolle sehr, sehr gut brauchen kann. Und mein Gesangslehrer, der beschäftigt sich sehr mit Numerologie. Und der hat immer so, da schaut man ja dann so, welche Nummer rauskommt über den Namen und über das Geburtsdatum. Ja, also da hat jeder Buchstabe und jede Ziffer irgendwie eine Symbolik. Auf jeden Fall Nina Schüssel, damals war ich noch nicht verheiratet, stand für Vertrauen, das war die Zahl 7. Und Nina Blum stand für die Zahl 5 und das ist Selbstausdruck. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden, weil das halt auch so zwei Qualitäten von mir sind. Also ich glaube, eine große Qualität in meinem Beruf als Trainerin, als Beraterin ist, dass ich, glaube ich, sehr schnell eine vertrauensvolle Lernatmosphäre, Entwicklungsatmosphäre schaffen kann, wo Menschen sich gut aufgehoben fühlen und deswegen auch eigentlich sehr mutig werden, Neues auszuprobieren. Und dieses Vertrauen und Nina Blum eben dieser Selbstausdruck. Und ich hatte vor allem so das Gefühl, ich habe das immer so beschrieben, diese Schauspielschule war für mich so wichtig, um eigentlich letztlich so alle Zellen in mir wachzurütteln. Ja? Mhm. Also ich wurde sozusagen irgendwie, es hat sich dann kompletter angefühlt. Ja? Also ich habe so das Gefühl, ich habe mein gesamtes Potenzial geweckt und davor war es halt nur ein Teil meines Potenzials. Und insofern war das irgendwie sehr stimmig, dann diese zwei, ja, also Selbstständigkeit und Schauspielschule parallel zu machen. Und auch die Selbstständigkeit hat sich für mich wahnsinnig richtig angefühlt, weil das waren die einzigen 3 Jahre, wo ich angestellt war, war eben in dieser Personalentwicklungszeit. Und für mich hat sich das immer ein bisschen wie eingesperrt angefühlt. Mhm.
Das heißt, es war dein Freiheitswunsch, weil ich finde, einher mit dem geht auch eine wahnsinnige Form der Selbstsicherheit. Du kriegst die Sicherheit am Arbeitsmarkt entweder durch eine Anstellung serviert oder du musst sie dir eigentlich selbst generieren. Und in der Selbstständigkeit habe ich auch gelernt, ich bin derjenige, der zuständig ist für das Gefühl, nicht unbedingt jetzt die finanzielle, materielle Sicherheit, die sich ergibt. Aber würdest du sagen, dass du dieses Selbstvertrauen, das es, glaube ich, benötigt, um in diese Selbstsicherheit zu kommen, da einfach immer schon gehabt hast? Oder hast du das auch entwickeln können in deinen, das hört sich jetzt an, irgendwie Studierendenjahren?
Also ich glaube, dass ich gespürt habe, dass ich in der Selbstständigkeit viel wirksamer bin. Mhm. Ja? Und ich habe gespürt, dass es einfach der richtige Platz ist. Ja? Mhm. Also ich habe mich da wirklich mehr wie ein Fisch im Wasser von Anfang an gefühlt, da bei den Seminaren. Und im Nachhinein finde ich selbst überraschend, aber es war wirklich so. Also ich hatte da wenig Angst, obwohl ich ja jung war und meine ganzen Kundinnen damals doch um einiges älter, war es für mich irgendwie so das Gefühl, ja, das ist mein Platz, da gehöre ich hin. Und auch diese Form des Arbeitens, ja, dieses Freie, dieses Selbstständige, dieses Selbststeuernde, das war, glaube ich, meins. Und insofern war das ja von Anfang an wenig Angst besetzt, muss ich ehrlich sagen.
Das Wort, das mir einfällt, ist Selbsterlaubnis. Gebende, weil das habe ich stark gemerkt, fast was mich gezogen hat in die Selbstständigkeit, war die Vorstellung, dass jemand jetzt sagen könnte, wie es richtig ist. Und ich finde, in dem Beruf der Beraterin, der Trainerin, gibt es das nicht per se. Das sehen wir besonders in der Funktion des Gruppendynamiktrainers. Und da will ich aber trotzdem noch einmal den Schwenk zur Schauspielerei machen. Auch hier ist es wirklich sehr, wie machst du es? Es gibt nicht die eine Rolle, die richtig gespielt werden kann, sondern die Nina spielt sie so, jemand anders spielt es anders und das, was halt ankommt, ist irgendwie richtig. Jetzt möchte ich doch fragen, weil in meiner...
Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, und also beim Schauspiel ist es das, was ankommt und in der Trainer- und Beraterrolle das, was Nutzen stiftet. Mhm. Und das sind ja zwei unterschiedliche Foki. Ja? Mhm. Das heißt, du hast ja, finde ich, in der Trainer- und Beraterinnenrolle ein unmittelbares Feedback, wenn du merkst, du bist nützlich, ja, dann spürst du das ja, ja. Und als Schauspielerin bist du nicht nützlich, ne, sondern da geht es irgendwie eher darum, berührst du vielleicht.
Ja. Aber spürst es auch?
Ja klar, man spürt es auch, aber ja. Es ist trotzdem eine andere Form der Wirkung.
Ja. Ja. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich habe eben deswegen auch das heutige Thema ein bisschen mal zum Anfangen in der letzten Folge schon besprochen, 10 Jahre Kinder- und Jugendtheater und bei mir ist es vielmehr ein Hintereinanderfolgen. Also wenn ich die Vitas vergleiche, habe ich auch sehr stark mit 18 das Bedürfnis gehabt, so meine Theaterschuhe an den Nagel zu hängen. Das habe ich gemacht, das ist fertig und was kann ich jetzt von dem nutzen fürs Nächste? Und dann war ich Koch ein paar Jahre und dann war wieder und jetzt fürs Nächste. Wenig Gleichzeitigkeit. Mhm. Jetzt machst du es aber gleichzeitig und abgesehen davon, was sind so Sachen, die du übersetzen kannst vom einen Setting ins andere, was hilft dir und zum einen natürlich von der Kunst in die Beratung, aber was mich voll auch interessieren würde, was von der Beratung und Organisationsentwicklungsperspektive kannst du anwenden als Kunstschaffende, vielleicht nicht nur auf der Bühne.
Vielleicht muss ich dann nur ganz kurz noch in meiner persönlichen Vita so ein bisschen noch weiter erzählen. Weil ich ja dann von der Schauspielerei, also ich habe dann so 5 Jahre sehr intensiv gespielt, habe dann in der Zeit wirklich auch mal keine Trainings und Beratungen gemacht und bin dann aber in die Regie eigentlich gewechselt, wo ich ja ursprünglich eigentlich hin wollte. Also das finde ich ja ganz spannend. Mittlerweile bin ich Regisseurin einerseits bei meinem eigenen Märchensommer-Theater-Festival, das es seit 17 Jahren gibt, andererseits auch an der Staatsoper. Ich habe jetzt meine zweite Inszenierung in der Oper gemacht und werde 26 wieder eine neue machen. Das heißt, ich habe jetzt aktuell spiele ich nicht mehr. Und warum ich das jetzt noch wichtig finde zu erzählen, ist, weil für mich Regiearbeit und meine Tätigkeit als Trainerin und Beraterin mehr Parallelen haben als die Schauspielerei. Ja? Und da gibt es, finde ich, ganz viel Übersetzung. Auch mit der Schauspielerei natürlich, aber Regie, finde ich, ist da noch einmal kompatibler. Also das eine, finde ich, ganz zentral ist, im Hier und Jetzt sein zu können. Das brauche ich als Schauspielerin, das brauche ich als Regisseurin und ich finde, das brauche ich als Trainerin und Beraterin. Es gibt kaum Berufe, wo dieser Fokus ganz im Moment zu sein, so gefragt ist, also ich glaube, bei fast allen anderen Jobs ist das nicht, es ist überall gut und vor allem ist es irrsinnig angenehm, wenn es so ist, aber es ist nicht so notwendig wie in diesen Jobs. Und das finde ich eigentlich das Tollste daran, weil das merke ich, ja, weil wenn wir Menschen ganz mit unserer Aufmerksamkeit bei dem sind, was wir gerade tun, ist das ja unglaublich befriedigend, ja. Und ich erlebe all diese Berufe unglaublich befriedigend. Das ist einmal so ein Aspekt. Ja. Da hängt auch so dieses Thema ein bisschen Achtsamkeit drinnen, ja, weil ich kann eigentlich, wenn ich im Moment bin, bin ich auch achtsamer, ja, in dem, was ich gerade tue. Ein zweiter Aspekt, wo ich finde, da gibt es viele Parallelen, ist so diese Flexibilität, ja, dieser Umgang mit immer wieder was anderem. Ja. Also wenn ich auf Seminar fahre, ich weiß nie, welche Gruppe mir begegnet, auch wenn es ein Briefing gab und ich sozusagen den Auftrag habe, keine Ahnung, einen Strategieprozess zu gestalten, kann das sehr oft sein, dass es dann in einer Konfliktmoderation endet, ja, weil man merkt, Strategie ist zwar der Überbegriff, aber eigentlich haben die so viele Baustellenthemen in ihrer Abteilung, dass man sich immer mit denen beschäftigen muss, bevor ich Strategiearbeit machen kann. Das heißt, diese Flexibilität, da kann ich ganz viel aus dem Schauspiel, aus der Regiearbeit mit hinübernehmen. Ja. Umgekehrt wieder finde ich zum Beispiel, wo mir meine gruppendynamische Ausbildung sehr hilft, ist in der Regiearbeit. Ja. Also wer eine gruppendynamische Woche kennt, weiß, das ist ein sehr unstrukturiertes Setting, wo ich bewusst ein Führungsvakuum initiiere, dadurch bewusst letztlich auch Widerstand erzeuge in Gruppen, Unsicherheit, Irritation. Und das ist ja etwas, was, sage ich einmal, so einer Theaterinszenierung nicht fremd ist. Ja? Da gibt es ganz oft Widerstand, weil irgendjemand mit seiner Rolle überfordert ist, unzufrieden ist, weil es gruppendynamisch schwierig wird. Da merke ich, nützt mir die Gruppendynamik extrem. Ja? Ich bin da, glaube ich, sehr entspannt. Wenn es da irgendwie Widerstände im Ensemble gibt, denke ich mir, ich schaue mir das einmal an und interveniere da einmal lange nicht, um letztlich auch dieses Ensemble in eine Reife oder die ihnen zu ermöglichen, dass sie da gewisse Dinge selbst lösen, gewisse Konfliktthemen selber besprechen.
Ich denke so, es geht für mich in die Frage, gerade diese parallele Regisseurin und Beraterin, dass wenn ich dir jetzt sage, Nina, ich bräuchte bitte eine 3 Tage Führungsklausur. Es kommen 20 Leute, sind aus dem Top-Management-Team und da sind noch 80, die auch da sind. Und wie soll das Stück laufen, ist es ja eigentlich.
Genau.
Und dann setzt man sich hin, macht einen, wir nennen es Designen in der Organisationsberatung. Ich kann mir vorstellen, in der Regie gibt es einen anderen Ausdruck dafür. Die Tätigkeit ist eine sehr ähnliche. Wie schalte ich soziale Settings so aneinander, dass ein roter Faden gut nachvollziehbar ist? Wie erzähle ich eine Geschichte? Und da erleben wir auch, dass das Storytelling in der Beratung einen vollen Boom jetzt auch hat. Mhm. Ein zentraler Unterschied ist, als Regisseurin waltest du über deine Schauspielerinnen und Schauspieler und sagst denen, wie sie tun sollen. Als Beraterin kommst du dahin und manchmal gibt es Briefings, gerade bei heiklen Situationen, das Top-Management, das wäre wichtig, wenn ihr darauf achtet oder so. Aber die Kontrollabgabe ist bei beiden sehr, sehr ein zentraler Moment. Weil du musst als Regisseurin auch einfach am Tag der Premiere daran glauben, dass die das jetzt so machen werden. Und wenn es anders kommt, brauchst du ein Vertrauen, dass die mit dieser Andersartigkeit gut umgehen werden, mit der Improvisation, die daraus ging. Und als Beraterin, finde ich, bist du diejenige, die deine Improvisationskompetenz mitbringen musst, weil es kommen Dinge schon mal anders. Aber findest du, ist da eine Parallele einfach in diesem, ja, ich will nicht sagen Bedürfnis nach Kontrolle, aber schon sozusagen die Kompetenz ist, andere Leute in Situationen zu bringen, wo dann von ihnen Dinge entstehen?
Also ich glaube, ich habe wenig Bedürfnis nach Kontrolle als Mensch. Das hilft in beiden Berufen. Bin überhaupt kein Kontrollfreak. Das heißt, ich gehe da mal grundsätzlich, habe ich ein großes Vertrauen in Gruppen, auch ins Individuum, aber noch einmal viel stärker in eine Gruppe. Und die Parallele sehe ich insofern, weil ich ja als Regisseurin bin, ich bis zur Premiere zwar sehr wichtig, und da habe ich natürlich auch eine klar definierte Rolle, da gibt es auch Erwartungshaltungen an mich, ja, nämlich dass ich weiß, wie soll das Endprodukt aussehen. Da bin ich auch zuständig dafür. Aber ab der Premiere gehört es den Schauspielerinnen allein und ich kann eigentlich auch nichts mehr machen. Tue ich auch nicht. Ja, also ich halte mich dann auch wirklich zurück, obwohl ich mir dann immer wieder mal Vorstellungen anschaue, würde ich da nie wirklich jetzt dann groß noch Feedback geben. Ja? Also wenn es ganz daneben ist, sage ich schon was, ja? Aber das ist Gott sei Dank selten. Und in einem Beratungsprozess, also ich nehme jetzt Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Kulturentwicklung zum Beispiel, die habe ich letztens gemacht, ja, wo wir einen Wertekatalog gemeinsam entwickelt haben mit dem Leading Team dort und wo ich dann noch sozusagen begleitet habe, das zu implementieren. Aber ab dem Moment, wo es implementiert wird, fühle ich mich auch nicht mehr zuständig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also da lasse ich das genauso los, wie ich dann eine Premiere loslasse. Das gehört dieser Organisation, das gehört diesen handelnden Personen. Und ich sehe mich da quasi als Begleiterin im Vorfeld. Und diese Rolle Und da gibt es auch Erwartungshaltungen natürlich an mich, ja, sonst würde ich ja nicht sozusagen engagiert werden für so einen Prozess. Diese Erwartungshaltungen verändern sich ja auch manchmal im Laufe so eines Beratungsprojekts. Aber wie das dann im Endeffekt gelebt wird, ja, da kann ich gut loslassen. Mhm. Das finde ich auch nicht schwierig und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich bin auch jetzt keine, die dann, ich frage dann schon mal nach, so 2-3 Monate später, wie läuft's, ja, was läuft gut, was läuft weniger gut, aber das ist mehr, sage ich einmal, so eine, schon auch ein echtes Interesse natürlich, aber auch, weil ich mir denke, das ist auch ein Teil meines Jobs, dann noch einmal das Gefühl zu geben, ja, ich bin dran, aber grundsätzlich ist es wirklich nicht mehr meins. Ja.
Es gehört, also es ist entwickeln und abgeben.
Genau.
Ein Thema, das mich noch stark interessiert, ist, du hast auch vorher gesagt, dein Start in der Beratung war Führungskräfteentwicklung, Leadership hat sich durchgezogen als sehr zentrales Thema für dich. Jetzt bist du als Intendantin, sowohl auch als Regisseurin, irgendwie Führungskraft. Ich finde, bei der Regisseurin ist es so, ist es unter Anführungszeichen weniger, weil grundsätzlich in der Kultur einfach ausgewiesene Hierarchien weniger bestehen. Jetzt frage ich aber schon noch einmal diese, was von deiner eigenen Führungstätigkeit, weil ich finde, ein Thema, das mich in dem Podcast immer beschäftigt, ist Selbstanwendung. Mhm. Da heißt ja auch irgendwie Organizing Thoughts, wie gehen wir mit Organisation rum? Ich finde das immer so spannend, dass Berater gehen da raus und gehen in die Welt so ein bisschen manchmal auch mit dem Bild von, naja, Veränderung ist ja nicht so schlimm, was tut's ihr da? Und dann aber, wenn ich dieselben Personen irgendwie anschaue, wie die ihr eigenes Leben gestalten, kommt mir vor, dass sie nicht ganz in der Lage sind, diese guten Ratschläge und guten Ideen so in die Selbstanwendung zu bringen. Jetzt, wie ist das bei dir? Würdest du sagen, du lehrst dir Sachen, wenn du da irgendwie, das ausprobierst in der Führung? Oder ist es auch eine Sache, wo du mit dir vielleicht sogar strenger bist als Führungskraft als andere? Oder wenn du das trainierst, würdest du da manchmal sagen, so würde ich es machen oder in der Selbstanwendung? Also wie passt das zusammen für dich?
Also zunächst mal, da würde ich dir widersprechen, dass es in der Kultur keine ausgewiesenen Hierarchien gibt. Ich, ganz im Gegenteil, ich erlebe also vor allem wirklich große Kulturinstitutionen unfassbar hierarchisch. Ja? Also da ist ja, also das, da könnten ja die meisten großen Theater könnten sich fast von jeder anderen Organisation was abschauen zum Thema Führung. Ja. Also ich denke, ich hatte jetzt gerade erst vor kurzem habe ich mich getroffen mit jemandem, die in so einem großen Haus tätig ist. Und erstens einmal ist es sehr männlich nach wie vor geprägt, es ist sehr hierarchisch, es ist auch sehr patriarch, würde ich sagen. Patriarchischer Führungsstil, oft ein sehr narzisstischer Führungsstil, ja, wo irgendwie dann der Intendant irgendwie so ein bisschen über allem schwebt, sich überall einmischt, obwohl er eigentlich genug gute Leute hätte und eben die Kontrolle überhaupt nicht loslässt. Ja? Also genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen haben. Und eher ein bisschen ein gesamtes Theaterhaus in Angst und Schrecken versetzt. Und das finde ich schon erstaunlich, wo man ja eigentlich Kulturbetrieben sowas wie Attribute geben würde wie Freiheit und Innovation und Entwicklung. Ja. Und ich erlebe also gerade in großen Häusern, würde ich einmal sagen, da ist die Kultur in dieser Form nicht angekommen. Ja. Also da glaube ich, braucht es noch eine große Veränderung. Ich glaube auch, das sollte weiblicher werden, weil da glaube ich, haben Frauen wirklich auch einen anderen Stil. Oder es müsste auch eine andere Männer da mal zum Zug kommen, die da anders führen. Ja. Das hat mich schon damals, wie ich noch als Schauspielerin gearbeitet habe, sehr davon abgehalten, auch fix in ein Ensemble zu gehen, weil ich mir gedacht habe, das finde ich eigentlich grauenvoll. Ja. Das ist nur konkurrenzig, nur angstbesetzt und da wird Macht richtig ausgespielt. Ja. So. Das ist natürlich jetzt eine Verallgemeinerung, das trifft überhaupt nicht auf jede Institution zu, aber wenn man wirklich so die großen Theaterhäuser sich anschaut, dann glaube ich, brauche ich nicht einmal Namen nennen oder entstehen sicher Bilder. Warum das so ist, habe ich schon selber für mich viel nachgedacht. Ich glaube, es liegt daran, und da ist jetzt der Switch zu einer Organisation, dass eben nicht die besten Experten die besten Führungskräfte sind. Ja? Und in Kulturbetrieben setzt man halt dann geniale Regisseure oder geniale Schauspieler in eine Führungsrolle hinein und macht sie zu einem Direktor. Ein Direktor oder ein Intendant in einem Job ist aber ein Führungsjob. Ja? Und aus meiner Sicht muss ich da, also gerade der Beruf des Schauspielers aus meiner Sicht korreliert überhaupt nicht gut mit einem Intendantenjob. Ja? Weil wenn ich jetzt ein Theaterhaus führe oder ein Theaterfestival leite, dann brauche ich ja, also eine gute Führungskraft ist für mich eine, die Nutzen stiftet. Ja? Was meine ich damit? Führung wird dann akzeptiert, wenn sie als nützlich erlebt wird. Da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben, weil das ein Thema ist, das mich wirklich sehr bewegt. Und was nützlich für eine Gruppe ist, entscheidet die Gruppe und nicht die Führungskraft. Das heißt, ich kann davon ausgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, und was, um ein Beispiel zu nennen, ja, wenn eine Gruppe immer gewohnt ist, dass alle Entscheidungen vom Intendanten oder vom Direktor getroffen werden, werden die irgendwann einmal sich gar nicht mehr trauen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für die Gruppe nützlich ist, ja, sondern sie trauen sich halt einfach nur nicht. Das heißt, in einer Führungsrolle geht es eigentlich darum, dass ich einen Schritt zurücktrete und mir gut überlege, wie stifte ich Nutzen. Die meisten Leute in Kulturbetrieben, die da eben in diesen Positionen sind, die sind aber eher, sage ich einmal, so ein bisschen egozentriert, ja, weil als Schauspielerin muss man das auch bis zu einem gewissen Grad sein. Das heißt, es sind zwei völlig unterschiedliche Stoßrichtungen. Deswegen ist es klar, dass das nicht gut zusammengeht. Ja. So, das ist mal das eine. Auf deine Frage jetzt, ja, ich führe, also wenn ich Intendantin bin, und das bin ich beim Märchensommer in Niederösterreich und in der Steiermark, und das bin ich auch bei der Sommernachtskomödie im Waldviertel auf der Rosenburg, dann bin ich mir dieser Verantwortung, glaube ich, sehr bewusst und nicht über meinen Schauspielerinnen- und Regiejob, sondern wirklich über meinen Berater- und Trainingsjob. Ja? Und ob ich jetzt eine gute oder schlechte Führungskraft bin, da müsstest du meine Mitarbeiter fragen. Ich weiß, glaube ich, ganz gut, was ich kann und was ich nicht kann. Ich bin einfach ein sehr visionärer Typ. Das heißt, ich habe viele Ideen. Ich habe viel Veränderungslust. Ich bin hochbeziehungsorientiert. Das heißt, mir sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeiterinnen sehr wichtig. Da nehme ich mir Zeit. Aber ich habe sicher meine Defizite, in gewisse Dinge dann am Boden zu bringen, weil mir einfach diese Detailorientierung sehr, sehr schnell langweilig wird. Ja? Und das weiß ich, und deswegen suche ich mir auch Leute, die das gut können, ja, und schätze das sehr. Also in dem Sinn glaube ich, ja, ich mache das jetzt seit 17 Jahren. Ich habe sehr wenig Fluktuation, das finde ich immer ein gutes Zeichen. Deswegen bin ich immer guter Hoffnung, dass es nicht so ganz daneben sein wird. Aber natürlich merke ich auch, dass das, was ich lehre, ja, also zum Beispiel, wie wichtig es ist, Präsenzmeetings zu haben, wie wichtig es ist, bei manchen Themen sich einzubringen oder zumindest zuzuhören, auch inhaltlicher Natur, um einfach einem Thema eine gewisse Priorität auch wieder zu verleihen in der Organisation. Kenne ich das auch dann bei mir oft, dass ich in so einem Meeting sitze und mir denke, boah, mir ist gerade total fad. Ja? Warum muss ich da jetzt wirklich sitzen? So, also ich denke mir genau das, was ich auch dann so von meinen Führungskräften kenne. Ja? Wenn die dann so ringern, wo bin ich dran und wo ziehe ich mich auch wieder raus? Ja? Also das kenne ich natürlich aus meiner Führungsarbeit und schätze das aber auch sehr, weil ich mir denke, das hilft mir auch wieder sehr für meinen Berater- und Trainerjob. Und in meinen Führungskräfteentwicklungsprogrammen, weil ich damit wirklich auch teilweise weiß, wovon ich rede. Es ist nicht nur Theorie, sondern ich kenne es aus meiner Praxis.
Es schafft auf jeden Fall Glaubwürdigkeit. Und was das Bild, das mir gerade eingeschossen ist, ist dein Luxus, der sich aus dieser Kombination ergibt, ist, dass in deiner Führungsrolle, hört sich an, hast du irgendwie einen Mini dich als Beraterin auf der Schulter, in dem Moment, wo du dir dann sagst, boah, was tue ich hier und könnte ich nicht was viel Lustigeres machen, gibt es die Stimme bei dir sehr präsent, die dann sagt, nein, es ist sehr wichtig, dass man als Führungskraft sozusagen vorhanden ist. Das stelle ich mir sehr praktisch vor im ersten Sinne. Jetzt zum Thema Führung. da ein bisschen, jetzt machst du das auch schon nicht seit gestern. Führung ist etwas, was sich ständig in Bewegung ist und gleichzeitig etwas, das irgendwie, finde ich, über Jahrtausende gleich ist. Also sowohl als auch sehr. Was erlebst du, ist da ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen gesellschaftlich, aber wenn wir mal Österreich hernehmen und unsere irgendwie Wiener, unser Acker, erlebst du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist spannend, das hat sich echt verändert über die letzten 10, 15, 20 Jahre. Mhm. Anforderungen an Führung, die heute anders sind und vielleicht aber auch Anforderungen von Führungskräften selbst, die sie damals nicht hatten.
Ja, also ich mache das jetzt wirklich 22 Jahre konkret, dass ich jetzt selbstständig bin als Organisationsberaterin und Trainerin. Und eben die Führung hat sich gewandelt natürlich. Das hat viel auch mit dem Thema Generationenmanagement zu tun. Oft führt eine Führungskraft jetzt aktuell noch 4 Generationen. Ja? Also Babyboomer X, Y, Z, das ist schon ein ziemlicher Spagat mit sehr, sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja? Nämlich auch unterschiedliche Bedürfnisse, was die Art der Kommunikation anbelangt. Ja? Wie viel muss da präsent sein? Wie viel virtuell ist passend? Mit sehr vielen Unterschieden, was den Stellenwert vom Job anbelangt. Ja? Also ist bei Y, Z einfach das Thema Lebensbalance wahrscheinlich an erster Stelle und diese Frage, passt der Job zu mir und nicht passe ich zum Job, ist das sozusagen bei der X-Generation und wenn es Babyboomer noch gibt, deutlich anders. Ja? Da hat man vielmehr dieses Gefühl, bin ich gut genug für das, was da von mir gefordert wird. Ja? Also da ist man viel mehr in diesem Stress, ob ich eh ausreichend Qualifikation dafür habe. Ja? Und letztlich ist aber auch der Job oft viel mehr gleichzusetzen mit meinem Privatleben. Ja? Also weil diese Bereitschaft, sich da auch völlig teilweise dem ganz hinzugeben, noch eine ganz andere ist. Ja? Also allein einmal zum Beispiel diesen Unterschied auszubalancieren, denke ich mal, ist für Führung sehr anspruchsvoll. Ja? Das zweite Thema ist, glaube ich, dass Führungskräfte heutzutage sich mit diesem Thema Selbstführung ganz anders auseinandersetzen müssen, aber auch tun, was ich sehr gut finde. Was meine ich damit? Es gibt ja dieses Führungsdreieck, nicht mal für 3, man führt immer 3 Ecken, ja? Einerseits Mitarbeiterinnen, ich führe meine eigene Einheit, wo das Thema Strategie und Vision hineinfällt, aber es gibt auch eigentlich den Anspruch, von einer Organisation an eine Führungskraft sich selbst zu führen, im Sinne von langfristig auch leistungsfähig zu bleiben. Und das war definitiv, also ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Kollegin, mit der Christiane Müller von der OSB, wir haben vor 20 Jahren das Thema Selbstcoaching in Herrnstein als Workshop angeboten. Das war damals ein totales Exotenthema. Mittlerweile gibt es zum Thema Selbstmanagement, Selbstführung, Resilienz und wie das alles heißt, also ohne dem geht es gar nicht und in jedem Leadership-Programm ist ein Modul Selbstführung drinnen. Ja? Das ist schon auch, finde ich, ein Mindset-Changer, ja? Weil wenn ich Selbstführung ernst nehme, dann muss ich mich eben mit solchen Themen beschäftigen, wie achtsam bin ich mit mir selbst, wie gut sorge ich für mich, um wirklich langfristig leistungsfähig zu bleiben? Wo ist meine Erholungskompetenz? Ja? Wie unterstütze ich mich, mit meinen Emotionen umzugehen? Und so weiter. Ja? Also gibt es ganz viele Themen. Thema Resilienz. Ja? Wie schaffe ich sozusagen, auch wenn schwierige Zeiten sind, da gut durchzukommen. Also da gibt es ganz viele Themen. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, eine Anforderung, die vor 10, 15 Jahren in der Form nicht so da war von einer Organisation. Ja. Und dann natürlich schon auch, das ist dieser Anspruch, also gerade von YZ-Generation, ist ein viel höherer Anspruch nach Partizipation da. Ja. Also die wollen einfach sehr partizipativ geführt werden. Die wollen mit eingebunden werden, die wollen ein größeres Mitspracherecht bei Entscheidungen etc. Das ist für viele einfach auch eine Herausforderung, glaube ich. Und das macht Führung natürlich auch komplexer, ja? Weil Die schnellste Weg der Entscheidung heißt, ich allein entscheide. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt diesen Anspruch habe nach mehr Beteiligung, dann habe ich automatisch mehr Konfliktpotenzial. Das bedeutet, ich muss mir Zeit dafür nehmen. Das heißt, es leidet die Geschwindigkeit drunter. Ja? Und das ist ein Widerspruch, ja? Weil auf der einen Seite ist dieser Anspruch, dass alles sehr schnell gehen soll, nach wie vor da. Gleichzeitig ist dieser Anspruch nach Partizipation ein viel größerer. Und das ist sozusagen, finde ich, ein großer Konflikt, den ich auch erlebe bei vielen Führungskräften, ja? Wo sie sagen, ich weiß nicht, wie ich das beides schaffen soll.
Ja, und Sie sind da richtig in einer Sandwich-Position, wo es aus unterschiedlichen Richtungen kommt, diese Anforderung. Von oben muss es schneller gehen. Dem Team ist das jetzt nicht so zentral, würde ich annehmen. Und der Gestaltungsbedürfnis kommt aber von unten. Ja. Ich würde gerne unterstreichen eine Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, weil die finde ich wirklich mal anders formuliert und sehr nachvollziehbar, ohne dass wir jetzt sagen, das ist pauschal für alle richtig, das sollte man sowieso bei allen Sachen mit berücksichtigen, aber zu sagen, es gab eine Zeit, wo der Job, die Erfordernisse, die Frage mit sich gebracht haben, bin ich gut genug dafür? Und da würde ich wirklich das als eine komplette Invers sehen, auch aufgrund der Arbeitsmarktbedingungen, aber ist der Job gut genug für mich?
Genau.
Ist es, weil, und das ist ja auch der Hintergrundwissen, ich kann das jetzt machen hier, wenn ich gut qualifiziert bin, glücklich und privilegiert bin, da eine schöne Ausbildung mitzubringen, weiß ich zum Beispiel als Software-Developer heute, dass ich die Wahl habe zwischen 20 Jobs.
Genau. Also man würde sagen, das ist eine völlige Marktveränderung von eben diesem Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Und ich finde, für mich trifft das genau diese zwei Sätze, dieser Unterschied, eben diese Frage, also heutzutage fragt sich jemand zwischen 25 und 40, passt dieser Job zu mir? Ja? Und das ist wirklich ein totaler Musterwechsel in unserer Gesellschaft. Ja? Ich finde das auf der einen Seite großartig, ja, weil es natürlich viel auch mit einer ganz anderen Selbstbewusstsein zu tun hat. Aber es hat natürlich auch so zum Thema Identifikation mit einer Organisation und Gemeinschaftsgefühl bringt das unglaubliche Probleme mit sich, ja? Weil auch diese innere Haltung, ich bleibe dann auch nur so lange, solange halt der Job für mich passt. Und ich meine, in jedem Job gibt es Phasen, wo es halt einfach mühsam ist. Ja?
Ja, und auch nicht mein Problem.
Genau.
Also Loyalität hin oder her, ich glaube, ich frage mich da, ich meine, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber du bist auch Mutter. Mhm. Und die zwei Themen, die sich für mich wirklich da aufdrängen, sind zum einen, wie wurde unterschiedlich erzogen die letzten 20 Jahre? Also was ist in der Erziehung anders geworden, was auf diesen Gestaltungswillen vielleicht auch hindeutet? Und zum zweiten auch so eine Ebene der Zukunftssicherheit, für etwas zu arbeiten. Also wenn ich jetzt denke, auch an meine Organisationserfahrungen, die Loyalität ist mein Angebot für und dann wird es besser und schöner und am Schluss kaufen sich und wir uns alle ein Haus. Von dieser Vorstellung, dass es irgendwie eine Planbarkeit gibt oder ich eine Pension in 30 Jahren kriege, von der musste ich mich schon als Individuum verabschieden. Und in den wenigen Organisationserfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich halt echt gemerkt, dass das denen komplett wurscht ist. Das ist meine Selbstverantwortung, mich um meine Gesundheit zu kümmern, um meine Altersvorsorge sogar. Und deswegen ist der Trade-off nicht mehr glaubhaft, der da ist, jetzt willst du Organisation, dass ich mich um deine Zukunft kümmere und nachhaltig bin. Aber was meine langjährige Gesundheit und nachhaltigen Erfolg betrifft, scheint weniger im Fokus zu sehen. Also weiß ich nicht, wie siehst du da auch, wenn du, ich würde gerne das Thema junge Führungskräfte kurz andenken, wie die das anders vielleicht A verstehen, aber vielleicht auch in welche kleinen Fallen die, in andere Fallen die reinkommen.
Naja, also alles, was du jetzt so beschrieben hast, die größte Währung ist das Thema Sinn. Ja, also die größte Währung, die sozusagen Mitarbeiterinnen und auch junge Führungskräfte bei der Stange hält, ist das Thema Sinn, ja. Also es muss, ich möchte das Gefühl haben, hier einen sinnvollen Beitrag zu leisten und dann kommt schon das Thema und wie ist meine Lebensbalance. Ja? Und deswegen haben wir zum Beispiel so Organisationen, so NGOs wie eine Caritas, eine viel weniger Problem im Moment Leute zu finden, ja? Als jetzt zum Beispiel irgendwelche Banken oder Versicherungen. Ja? Und das ist nachvollziehbar, ja, weil das sozusagen einfach diese Bedürfnisse die jetzt da gerade da sind, viel besser trifft. Ja? Und ich glaube, für junge Führungskräfte ist es, die sind ja auch Teil dieser Generation mit diesen neuen auch Bedürfnissen. Ja? Das heißt, ich glaube, einerseits ist diese Challenge für junge Führungskräfte das Generationenmanagement. Das, glaube ich, ist wirklich eine sehr große Herausforderung und das erlebe ich auch in jedem Leadership-Programm. Gibt es irgendeine Fallarbeit zum Thema Generationen führen? Ja? Da kommt ja dann auch noch, dann ist eine große Challenge auch diese neuen Kommunikationsformen. Ja? Du hast hybride Meetings, du hast in manchen Organisationen siehst du dich in Präsenz gar nicht mehr. Ja? Wo ich ja als Gruppendynamikerin auch wirklich sagen würde, das ist auch wirklich nicht gut. Ja? Also du brauchst zum Minimum einen Tag pro Woche, wo du dich wirklich physisch erlebst. Ja? Das finde ich dann immer ganz spannend. Gerade junge Führungskräfte sind dann sehr erstaunt, sagen, aha, ja, aber wahrscheinlich hast du recht, das ist wichtig. Ja? Weil in ihrem eigenen Mindset wird das ja vielleicht gar nicht so notwendig sein. Ja? So. Also ich weiß jetzt nicht, ob eine junge Führungskraft heutzutage jetzt wirklich viel andere Probleme hat als jetzt vor 20 Jahren. Ja? Weil ich glaube, als junge Führungskraft hast du halt diese klassischen Themen, wie dass es oft schwierig ist, zum Beispiel in eine Rollenklarheit hineinzufinden. Ne? Ein Thema, das wir jetzt in der Form noch gar nicht angesprochen haben, was ich aber sehr wichtig finde, gerade als junge Führungskraft, ja? Auch so diese Trennung Beruf, Privat, ja. Oft sind ja für junge Führungskräfte, kommt man aus dem Team heraus in die Führungsrolle. Ja? Das heißt, die sind sehr, womöglich sehr eng gewesen mit den Kolleginnen. Ja? Und hier wirklich, also das ist oft so das Zentrale dann in meiner Arbeit, mit dieser Rollenklarheit zu arbeiten. Was heißt denn das konkret? Ja? Also wo ist es auch wirklich total wichtig, sich abzugrenzen als Führungskraft? Weil das sonst mich letztlich auch überfordert, ja, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also denke mir, dieses Thema Rollenklarheit halte ich für ein sehr wichtiges. Das Thema eben auch Erwartungsmanagement, ja, das aus diesen, wo eben auch die Generationen wieder mit reinspielen, weil die haben halt unterschiedliche Erwartungen.
Da würde ich gerne einhaken, ja. Weil ich finde, bei Rollenklarheit ist eins Wichtige, man muss zurechtkommen damit, zum Beispiel nicht mehr jeden Person als irgendwie Freund, Freundin zu haben und irgendwie da also viel mehr zurechtkommen mit dem, großes Wort, aber Liebesentzug, der da auch notwendig ist, um in so eine hierarchische, autoritäre Position zu kommen, die dann Entscheidungen treffen muss, die unliebsam für manche sind, weil das ist notwendig.
Genau, und da glaube ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Thema Sinn wieder sagen und dass das eben für Y- und Z-Generation so ein ganz wichtiger Wert ist, ja, da glaube ich, tust du dir jetzt schwieriger als junge Führungskraft einer Z-Generation etwas mitzutragen von einer Organisation, das du vielleicht selber als nicht sinnvoll erachtest. Ja. Da würde ich mal sagen, haben früher die Boomer und die X gesagt, naja, mir taugt es nicht, aber das ist jetzt mein Job, das mitzutragen. Hm. Ja? Und das ist nicht mehr so. Und da kommt dann echt, da komme ich dann als junge Führungskraft in einen wirklichen Wertekonflikt hinein. Und das ist halt, glaube ich, etwas, und dann gehe ich auch einfach viel schneller. Ja?
Das ist genau, was wir vorher über die Arbeitsmarktrealität sagen, genau. Dann habt es mich halt gern. Genau.
Dann passt der Job für mich
dann nicht. Dann passt es wohl nicht. Ja. Und ich glaube, da ist wir haben irgendwie ganz am Anfang schon kurz gesprochen über dieses Relativistische, es gibt in vielen Sachen kein Richtig. Und jetzt beim Generationenmanagement ist die Herausforderung, jetzt habe ich hier vier Generationen zum Beispiel im Raum, es gibt kein Richtig, es gibt nicht etwas, das allen vier richtig sein und passen wird. Wie hast du da vielleicht einen Ratschlag für eben Personen, die gerade so ein multigenerationales Team führen? Weil ich sage mal, die erste Idee, die ich aber gleich weiß, dass sie falsch ist, ist, na, dann mache ich halt alles in vier Versionen. Mhm. Also so wie es gibt, ich habe im Haus jetzt eine Familie von Vegetarier, Veganer und Fleischesser. Dann kann ich
alles.
Entweder ich mache den kleinsten gemeinsamen Nenner und es gibt veganes Essen oder es gibt fünf verschiedene Hauptspeisen. Was ist eher der richtige Zugang oder was ist vielleicht auch die Mitte?
Also da würde für mich sozusagen das Zauberwort Perspektivenwechsel hat da einen ganz großen Stellenwert. Ich glaube, es ist einmal das erste Schritt, ist einmal wichtig, dass alle Generationen in ein echtes Verstehen hineingehen. Ja? Ich muss mal verstehen, dass sozusagen diese Bedürfnisse einer Boomer- oder einer X-Generation zu manchen Themen andere sind als YZ. Ja? Und verstehen heißt hier nicht, ich bin damit einverstanden, ja? Sondern ich nehme mir mal auch wirklich die Zeit, ja, um mal zu sagen, ich möchte mal verstehen, warum das für dich kein Problem ist, weil für mich ist es ein riesiges Problem. Mhm. Ja? Und ich finde, das ist einmal ein richtig wichtiger erster Schritt. Ja? Das löst zwar vielleicht, das löst die Grundbedürfnisse nicht, die unterschiedlichen, aber meiner Meinung nach ist das oft schon genug, dass das passiert. Ja? Einfach zu sagen, okay, du ziehst damit, mit der Organisation, obwohl du eigentlich nicht damit einverstanden bist, ich verstehe das nicht, aber okay, du hast mir jetzt deine Beweggründe erklärt, ich mache es trotzdem anders.
Mhm. Ja? Also verstehen wollen als wertschätzende Geste
auch. Als wertschätzende Geste und dann letztlich auch sich leichter tun, diese Unterschiede zu akzeptieren. Mhm. Ja? Weil das, was ja aus diesen unterschiedlichen Generationen heraus oft passiert, ist, dass da poppen mir dann Unterschiede auf. Ja? Mhm. Und einer meiner Lieblingssätze zum Thema Gruppenentwicklung heißt einfach, Gruppe entwickelt sich über die Bearbeitung ihrer relevanten Unterschiede. Und letztlich ist ja für mich ein reifes Team, ist eines, das gelernt hat, die Unterschiede, und Generationen ist halt ein Unterschied, der aufpoppt. Der gleiche Unterschied wäre Beziehungsorientierung versus Inhaltsorientierung, Veränderungsbereitschaft versus bewahrend. Da gibt es 100.000 Unterschiede in Systemen. Aber die Frage ist ja, ein Team ist dann reif, wenn es gelernt hat, diese Unterschiede besprechbar zu machen, ja, und einen Umgang damit zu finden. Und da ist ja letztlich das Thema Generationenmanagement eine große Chance, um das auch zu lernen miteinander. Und das ist, finde ich, Aufgabe von Führung, hier Räume dafür zu schaffen, dass das bearbeitbar wird. Ja.
Und eine Ergänzung, die, glaube ich, nicht jedem so nachvollziehbar ist wie jetzt zwei Gruppendynamiker unter sich, ist, dass ich nicht diese Unterschiede der Gruppe aufzwinge. Also es ist nicht hilfreich, wenn ich sage, naja, du weißt ja, bei mir ist multigenerational, und selbst eine Diagnose fahre und dann die behandle und sozusagen diesen Unterschied stark mache. Darum geht das nicht. Es Nein. geht herauszufinden, welcher ist für diese Gruppe der Relevante, an welchem ackert sie sich ab. Und es gibt durchaus Gruppen, würde ich annehmen, die sind multigenerational. Und das ist, dieser Unterschied ist für Sie nicht so relevant.
Also ich bringe vielleicht ein Beispiel. Ich hatte jetzt unlängst erst in einem Rahmen eines Leadership-Programms gab es einen Kaminabend, und der Geschäftsführer ist sogar noch Babyboomer und totaler Workaholic. Ja? Und du hast in der Organisation alle Generationen natürlich vertreten. Und es ging um diese Frage, wie sehr stresst das alle, dass dieser Geschäftsführer rund um die Uhr Mails schreibt, erreichbar ist, so. Und das war schon spannend, weil einfach je nachdem, in welcher Generation ich angehöre, also die X und die Xer haben gesagt, ich nehme das wahr, aber ja, ich weiß jetzt, ich glaube nicht, dass er das Gleiche von uns verlangt. Ja? Aber ich gebe zu, ich bin ja selber so oft. Ja? Und die Y, die waren da ein bisschen, da gab es Unterschiede, da waren manche so, manche so. Und die Z haben gesagt, also ganz ehrlich, mir ist das eigentlich, wenn der so wahnsinnig ist, ja, dann soll er machen, wie er will. Ja? Ich nehme das nicht einmal, die haben das nicht einmal wirklich bemerkt für sich. Ja, weil das sozusagen diese Fähigkeit, sich von dem abzugrenzen und zu sagen, also diese Art von Lebensbalance, die will ich für mein Leben sowieso nicht haben. Und wenn der glaubt, dass der das so machen will, soll er, aber da soll er mir mal das sagen, dass er das von mir verlangt, und dann bin ich sowieso schon weg.
Also ja? Sie sind tolerant und nicht wie die anderen, sozusagen ein vorgelebtes Verhalten wird als Erwartung verstanden. Genau, die also denken sich, wenn der gern arbeitet um 2 in der Nacht, soll er doch.
Genau, und hier sozusagen, also da gab es bei den X durchaus so manche, die schon sich nicht ganz sicher waren, ob das nicht auch etwas ist, was von ihnen erwartet wird. Ja? Und das war dann eine ganz spannende Diskussion, weil ich habe sie dann sehr bestärkt, das doch im Rahmen dieses Kaminabends zu besprechen. Ja? Was heißt denn das, ja? wenn sozusagen der Geschäftsführer für sich selber diesen Anspruch hat, welche Erwartungen sind denn da wirklich damit verbunden? Ja? Und das war eigentlich eine sehr gute und differenzierte Diskussion, und letztlich war das Ergebnis natürlich, die Erwartungshaltung ist es nicht, ja, dass da alle so tun wie er, Aber stören tut es ihn auch nicht, wenn man so tut, wie er tut. Ja? Und das ist halt das Muster, was in jeder Organisation zu finden ist. Ja? Ich sage immer, keine Organisation wird schreien, bitte schaut besser auf euch, ja, und bitte kümmert euch um eure Lebensbalance mehr, sondern ganz im Gegenteil. Die werden das natürlich dankend annehmen, wenn ich da irgendwie gut gelaunt sitze und Überstunden mache.
Und das ist das, was ich auch vorher gemeint habe mit dem, es ist in meiner Verantwortung als Mitarbeiter. Und da will ich nicht von mir auf andere schließen, aber kommt mir schon vor, dass alles andere, bevor meinem Organisationseintritt, jetzt bin ich wieder bei Kindheit und Erziehung sozusagen, mir wahnsinnig suggeriert, schau auf dich. Und auch eine moderne Elternrolle ist eine, die da ganz, ganz den Fokus drauf legt. Es muss für dich passen. Und auch Grenzenmanagement lernen, was ja eine super Kompetenz ist, ist etwas, das Generationen unter meiner noch viel besser können. Gleichwohl kommen wir da irgendwo an, irgendwann wird das zusammenprallen.
Klar, naja, und ich sehe schon noch eine Gefahr darin, ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Glücksforschung hernimmt, die sagt, eine zentrale Glücksquelle ist auch der Dienst an der Gemeinschaft. Mhm. Ja. Und da finde ich, bewegen wir uns gerade ziemlich weit weg. Mhm. Ja. Also es geht sehr ums Individuum, um das Individuelle, um die eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich immer irgendwo in der Mitte. Es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht um eine Balance. Also ich finde das auf der einen Seite sehr begrüßenswert und ich merke das schon bei meiner kleinen 7-jährigen Tochter. Die schaut auch schon ganz gut auf sich, ja, an manchen Stellen. Und das finde ich großartig, ja. Und die hat sicher weniger, als ich das noch als Kind habe, dass sie sich da irgendwie so von mir manipulieren lässt, mhm, ja. Aber ich glaube, dem gegenüber steht schon, dass ja Organisationen, wenn sie gut funktionieren, auch unglaublich spannende, sinnstiftende Orte sein können für das individuelle Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass einfach ein Job für einen Menschen nach wie vor eines der sinnstiftendsten Dinge sein sollte und könnte. Mhm. Ja? Und dass, wenn ich mich sozusagen nur auf mein Privatleben konzentriere und auf meine persönlichen Bedürfnisse, das ist irgendwann, also ich fände das unglaublich langweilig auf Dauer. Mhm. Ja. Und die Frage ist, wie kann das sozusagen gelingen, auch letztlich Organisation und unsere Berufswelt zu sinnstiftenden Orten zu machen? Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich Organisationen, die allein von ihrer Ausrichtung, nämlich wofür sie zuständig sind, also im Sinne von, was ist deren Mission, was ist der Daseinszweck einer Organisation, da einmal schon sich leichter tun, weil sie einfach Sinnstiftenderes anbieten können als andere.
Ich glaube, zum einen geht da ein bisschen her, es ist spannend, es kommt so fast ein Impuls der Rechtfertigung für meine Generation sozusagen in mir hoch, der da so irgendwie ist, aber wir kümmern doch eh und Aktivismus ist von jungen Personen, aber Dem folge ich und komme zu dem Punkt, wo ich irgendwie komme an diese Resignation. Also an diesen Punkt von sozusagen, jetzt willst du von mir, dass ich das mache und währenddessen ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist. Also ich glaube, da ist schon noch dran so eine Art an Vertrauen und zwar nicht in die Organisation oder sonst was, sondern in das, was wir hier tun. Und da, ich selber war nicht 80er, 90er Jahre, aber ich idealisiere diese Wirtschaft als eine wachsende, stärkende, wir alle sind da und machen es besser. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist einfach, was ich viel erlebe bei jungen Menschen, ist ein, naja, ich mache den Job, er soll mir Spaß machen, er soll mir Sinn geben, das alles wäre schön, aber es ist ja sowieso alles schon ein bisschen. Also ich glaube, mit dem ist es sehr schwierig für Organisationen umzugehen mit diesem Gefühl.
Ja. Also da gibt es ja ganz viele Untersuchungen, dass einfach dieses mangelnde Vertrauen in die Zukunft, ja, dass das einfach auch ein ganz großer Grund ist, ja, warum ich da dann letztlich auch nicht so viel Energie hineinstecke.
Warum ich sagen kann, genau, kannst du mir gern haben. Genau, ja. Und der zweite Punkt, und da würde ich gern noch hinschauen, ist sinnvoll. Jetzt hast du sinnstiftend genannt. Ich finde, sinnvoll hat eine spannende Zweideutigkeit. Zum einen ist es voller Sinn, das englische Purpose, und zum anderen ist es aber auch gescheit im Sinne von nachvollziehbar und der richtige Move. Ich erlebe manchmal, dass, oder das ist eine Hypothese, die ich gerne nur kurz testen würde, dass junge Leute und insbesondere einfach die als Digital Natives, die sehen notwendige Prozesse in Organisationen, die sie aber nicht als sinnvoll nachvollziehen können. Ich denke da an Administration, Verwaltung, alles, wo du jetzt auch die Sachen, die mir einfallen, wenn du sagst, für die Gemeinschaft, das sind oft mitunter repetitive und notwendige Sachen. Die kommen in einer Welt drauf, wo sozusagen alles, was man schneller mal repetitiv machen kann, kann automatisiert werden. Und dann bin ich in Organisationen eine, die ist ein Technologieunternehmen und die macht Hightech und der Urlaubsantrag muss noch immer ausgedruckt und abgegeben werden. Und da frage ich, wie geht es dir mit dieser Idee von sinnvoll als zweideutig und was hat das auch vielleicht mit Automatisierung und neuen Lösungen für alte Probleme zu tun?
Ja, also da bin ich, das kann ich gut nachvollziehen, dass das natürlich dann eben wenig als sinnvoll erlebt wird, wenn da irgendwelche Prozesse nach wie vor gelten, wo man mit gesundem Menschenverstand draufschaut und sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht sinnvoll. Ja. Und dass das Widerstand erzeugt, finde ich völlig, völlig nachvollziehbar. Ja. Und ich glaube auch, dass da sind wir ja auch in einem großen Umbruchgrad. Ja. Also nicht nur durch diese Homeoffice hat da ganz viel verändert, ja, an unserer Kommunikation, Digitalisierung, KI. Ich glaube, das sind alles so Themen, die, ich finde es total spannend. Ich bin ein sehr wenig technischer Mensch, sage ich ganz offen dazu, und trotzdem finde ich spannend. Ja. Ich glaube, wir wissen alle überhaupt noch nicht, wo uns das hinführt. Ja. Ich glaube, das ist so letztlich wie eine unbekannte Reise in ein unbekanntes Land, also für mich zumindest, ja, ich kann jetzt so für mich sprechen, aber natürlich spannend. Das wird noch ganz viele neue Jobs mit sich bringen, viele werden sterben. Ja, also das ist für mich etwas, wo ich sage, da fühle ich mich wie so eine Passagierin und da sitze ich in einem Zug und denke mir, bin gespannt, wo ich aussteigen werde. Ja. Und insofern ist da jetzt gar nicht so mein Fokus auf dem Thema, ja, weil ich ein Freund bin, dass ich eher jetzt einmal so dorthin schaue, was im Hier und Jetzt ist, um wieder diesen Bogen zu schließen. Und ich finde, im Hier und Jetzt sind so viele Themen, die konkret da sind, ja, eben neue Formen der Kommunikation, Generationenmanagement, neuer Führungsstil, ja, wo ich sage, das ist ein unglaublich breites Feld, ja.
Und da müssen wir uns jetzt nicht, oder besser gesagt, wie ich dich verstehe, es gibt andere, die sich mit dem Relevanten dort und dann beschäftigen, aber halt nicht mit dem Fokus aufs Hier und Jetzt.
Genau, ja. Und ich bin überhaupt, das ist schon ganz spannend, weil du diese zwei Begriffe nicht, die ja eigentlich aus der Gruppendynamik kommen, ja, wo es ja in diesen gruppendynamischen Trainingsgruppen immer darum geht, die mit diese Gruppenmitglieder, meistens Führungskräfte, einzuladen, im Hier und Jetzt zu lernen und sich nicht so sehr mit dem Dort und Dann, sprich mit ihren Organisationen zu beschäftigen. Und ich merke das auch in meiner Beratungsarbeit und in meiner, dass ich eigentlich, das ist jetzt so, während wir reden, fällt mir das so ein, viel mehr zu Hier und Jetzt Problemen eingeladen werde. Also wirklich so im Sinne von, jetzt haben wir Konflikt. Die Baustelle X. Ja. Ja. Mhm. Oder jetzt geht es darum, dass wir eine neue Ausrichtung finden müssen. Das sind dann schon oft zwar Zukunftsthemen, wie, sage ich jetzt einmal, Visionen in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ja. Aber jetzt ist es so wichtig, weil. Ja. Und wahrscheinlich interessiert mich das auch mehr, weil ich so das Gefühl habe, ich kann eigentlich nur im Hier und Jetzt wirksam sein. Ja? Mhm. Und das ist auch so für mein, also ich merke das auch so, ich habe jetzt auch privat so ein paar Themen, wo ich mir manchmal denke, zum Beispiel Schulentscheidung, wo meine Tochter mal hingehen soll, ja? Weil ich mir denke, naja, Volksschule finde ich jetzt irgendwie eh klar, da finde ich eine Volksschule, die ist wunderbar, wo sie hingeht, lesen, schreiben, rechnen, lernen. Aber dann will ich sie in so ein Leistungsding geben? Eigentlich nicht. Was wäre eine gute alternative Schule? Und dann, wenn ich so grübel über sowas, sie ist jetzt in der ersten, denke ich mir, das ist jetzt, im Hier und Jetzt überhaupt kein Thema. Das ist jetzt nicht zu entscheiden. Und das ist eigentlich so überhaupt für mich persönlich, aber auch für meine Organisationen, so für mich ein ganz großer Fokus gerade, schaut auf das, was ihr im Hier und Jetzt beeinflussen könnt.
Ja, ich finde die Unterscheidung sehr nachvollziehbar für mich, auch dieser Punkt für, zu was werde ich geholt? Und das sind Hier und Jetzt Probleme, stimmt, weil ich kenne mich auch einfach viel weniger aus im Dort und Dann. Mhm. Da ist, finde ich, jetzt die Expertise der Fachberatung. Genau. Die wissen was übers Dort und Dann, was der Kundinnenstamm nicht weiß. Wir nicht. Wir sind aber sehr bewusst oder ich glaube sensitiv auch über das, was ins Hier und Jetzt passiert. Abschließend irgendwie diesen Blog würde ich gern mit einem kleinen Hinweis. Wir haben ein kleines Kapitel in einem Buch schreiben dürfen.
Ja.
Gruppendynamik im 21. Jahrhundert, herausgegeben von Maria Spindler und Ruth Lerchster. Und da ist ein bisschen die Frage an dich, auch auf die Gruppendynamik gegangen. Es ist eine Dort- und Dann-Frage, sage ich gleich. Aber wo geht's dahin für dich? Ich will jetzt gar nicht die Gruppendynamik als eine Wissenschaft oder die Praxis, aber wenn du diese, ich mache es jetzt als dritte Ebene auf und da habe ich die Kunstschaffende, die Beratende und die Trainerin der Gruppendynamik, wie passt das rein in deine Orchestrierung?
Ja, also ich bin leidenschaftliche Gruppendynamikerin und habe auch das Glück, dass ich das wirklich 2 bis 3 Mal im Jahr tun darf. Einerseits in Herrnstein und jetzt auch im Herbst an der Uni in Klagenfurt. Und das, was ich so toll finde an dem Setting ist, dass es ein Hier-und-Jetzt-Setting ist, wo Führungskräfte aus völlig unterschiedlichen Organisationen, völlig unterschiedlichen Alters in eine und dieselbe Situation hineingeworfen werden, nämlich zu sagen, wir sind jetzt eine Gruppe von Unbekannten meistens und es geht darum, jetzt zu beobachten, wie wir jetzt aus einem Führungsvakuum heraus, weil eben der Trainer ja nicht viel anbietet, hier selber uns formieren, Rollen ausbilden, uns Gruppenregeln geben und eigentlich beobachten können, wie entsteht sowas wie Gruppengefüge und Gruppenhaut und Gruppenentwicklung, ja, und wer nimmt da welche Rolle ein, so, um es ganz kurz zu skizzieren. Wie gesagt, das habe ich eh schon gesagt, aus der Gruppendynamik habe ich ganz viel lernen dürfen, auch für meine Regiearbeit. Das, was wir in diesem Buch beschrieben haben, und das fand ich schon ein sehr spannendes Experiment mit dir, da hatten wir ja eben Non-Strangers, das heißt, das waren Menschen, die sich kannten im Rahmen eines Studiums. Und wir sind ja der Frage nachgegangen, wäre das nicht vielleicht eine innovative, neue Lernform auch für In-house-Teamentwicklungen, wo man gruppendynamische Elemente nimmt und sagt, man sozusagen entwickelt ideale Projektteams zum Beispiel, ja, mit Hilfe von einem gruppendynamischen Setting, weil die sich dann auf so vielen unterschiedlichen Ebenen schon besser kennen, wenn sie dann ins Arbeiten kommen, dass es einen Mehrwert für die Organisation stiftet. Ich glaube, dass das ein gutes Format ist. Ja, wir haben es ja jetzt auch schon 2 Mal ausprobieren dürfen. Es hat eigentlich immer unsere These bestätigt. Diese Teams sind besser arbeitsfähig. Und ich glaube sowieso, dass die Zukunft innovative neue Formen brauchen wird. Ja, und dass der 2-tägige Teamentwicklungsworkshop schon gut ist nach wie vor. Aber dass es, glaube ich, immer mehr Organisationen geben wird, die sich auch auf solche neuen Experimente einlassen. Und ich hätte da große Lust, Teil so eines Experiments zu sein und da weiterzudenken. Also ich glaube, das ist wirklich ein Zukunftsfeld.
Subsumierend kommt mir vor, dass vieles unserer Unterhaltung passt wahnsinnig gut zusammen. Ich denke nochmal an das Generationenmanagement und die Notwendigkeit der tagtäglichen Sinnbefriedigung. Mhm. Aufgrund von, und das ist natürlich meine Annahme gewesen, aber das Dort und Dann ist nicht mehr so attraktiv, wie das Hier und Jetzt sein muss, wenn ich an einen Morgen nicht den gleichen Glauben schenken kann. Und das ist ja wirklich vielleicht idealisiert, aber romantische Ideen von einem Lebensabend am Land, im Haus sozusagen, dass dieses Bild weniger relevant wird, macht für mich auf eine Idee, dass vielleicht auch Organisationsentwicklungszugänge, wie wir sie bereits betreiben, aber diesen Hier und Jetzt-Fokus stärker in den Mittelpunkt richten und dass die ganze Frage, was machen wir in 3 und 5 Jahren, nie nicht wichtig sein wird. Aber dass eben das Hier und Jetzt stärker in den Alltag und in die Organisationen rein muss, um diesen generationalen Bedürfnissen auch nachkommen zu können.
Absolut, das glaube ich total. Und ich glaube auch, dass, um diesen Bogen nochmal zum Theater zu schließen, ich glaube auch, dass so durchaus theatralere Inszenierungen, ja, sehr anschlussfähig sind in der Y- und Z-Generation, ja, weil das lustvoll ist. Ja, also ich sage immer, in so Führungskräften inszeniert auch zum Beispiel einen guten Projektabschluss. Macht da einfach eine coole kleine Feier draus. Ja. Inszeniert auch einen Abschied im Sinne von bewusstes Abschließen von einem Projekt oder auch einen bewussten Abgang. Ja. also da kann wieder, finde ich, die Organisation gut vom Theater lernen, dass manche Dinge einfach auch eine gewisse Inszenierung brauchen, einen gewissen Rahmen brauchen und nicht nur nüchtern abgehandelt werden sollten. Ja.
Und das war ein herrliches Stichwort, auch für uns ein bewusster Abschluss. Ich glaube, wir haben alle Bogen aufgespannt und wieder abgeschlossen. Vielen Dank fürs Kommen, Nina.
Vielen Dank, lieber Aaron. Es war sehr fein, mit dir zu plaudern.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.